Ja, ich fand es sehr schön, dass heute Morgen gerade Daniel 2 dran war. Das ist so, wird immer mehr zu einem meiner Lieblingskapitel in der Bibel, weil es diese weltweite und durch die Zeiten hindurch reichende Perspektive gibt. Ich habe dann noch gedacht, wo stehen wir jetzt? Wir stehen quasi vor diesem riesigen Standbild, das immer noch wie so ein Koloss sich vor uns aufbaut. Das ist eine Tatsache, weil wir sehen weiter und wir sehen, der Stein rollt schon. Und das ist eigentlich bildlich gesagt, Evangelisation heißt, andere Menschen darauf aufmerksam machen, der Stein rollt schon. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann die Systeme dieser Welt zermalmt werden. Die Aussagen sind immer gar nicht so zurückhaltend in der Bibel, sondern manchmal sehr massiv. Jesus greift das übrigens an einer Stelle mal auf, wo er sagt, dieser Stein, der verworfen worden ist, worauf er fällt, das wird er zermalmen. Und ich denke, da nimmt Jesus Bezug auf Daniel 2. Aber jetzt soll es gehen um Geduld und Glaube, Verfolgung in der Bibel. Geduld und Glaube hört sich ja gut an. Das ist aus einem biblischen Zitat, Offenbarung 13, Vers 10. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Und manchmal finden wir so schöne Verse, aber wenn wir dann lesen, was davor steht, dann kriegen wir fast einen Schreck. Wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Ich weiß, das ist nicht so leicht, das auszulegen, aber ich verstehe es so, dieses Sollen und Müssen ist in der Bibel oft eine verschlüsselte Form. Das ist Gottes Plan. Und Gott hat vorgesehen, dass einige seiner Zeugen ins Gefängnis kommen, und das sehen wir heute. Er hat vorgesehen, dass einige ermordet werden. Und angesichts dessen gilt es, in Geduld und Glauben zu bleiben. Ich predige natürlich jetzt als Gemeindereferent sehr oft über Verfolgung. Und manchmal denke ich vielleicht, ich will ja nicht immer nur über Verfolgung reden. Es gibt so viele andere wichtige Sachen. Und deswegen war es mir sehr wichtig zu überlegen, wie passt das Thema rein in das Gesamte. Und vor einiger Zeit fiel mir dieser Vers auf. Bei der Erlösung durch Jesus geht es ja darum, dass Menschen wieder zur wahren Anbetung Gottes geführt werden. Und der Paulus definiert mal, was vernünftiger Gottesdienst, also wahre Anbetung ist. Nachdem er 11 Kapitel lang Römer 1 bis 11 die Grundlagen unseres Glaubens, die Lehren, die Erlösung, Rechtfertigung durch den Glauben und so weiter ausführlich geschildert hat, kommt er jetzt zur Praxis. Und das nennt er so, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das gilt für uns alle, dass Glauben nie nur eine Kopfsache oder was Theoretisches sein kann, auf dem Papier, sondern unser Leib ist gefragt. Das gilt auch schon, wenn wir Mühe machen für Jesus, wenn wir Zeit dran geben, wenn wir Geld dran geben, wenn wir unser Leben dran geben. Aber die höchste, ja die realistischste Erfüllung dieses Verses ist doch, wenn jemand wirklich seinen Leib in den Tod gibt, weil ihm das ewige Leben erstrebenswerter ist und das Leben mit Jesus als dieses irdische Leben. Da wurde mir deutlich, das geht nicht um einen ganz kleinen Sonderfall irgendwie, die Verfolgung, sondern das passt hinein in das Ganze, was Christsein in dieser Zeit bedeutet. Und dann noch ein anderer Gedanke. Manchmal denkt man so, ja, die verfolgte Gemeinde und die freie Gemeinde. Erstmal ist die Frage, wie frei wir sind. Aber biblisch gesehen gibt es diese Unterscheidung nicht. Es gibt Gemeinde, die gemeinsam in dem großen kosmischen Kampf gegen die Mächte des Satans steht. Das blenden wir oft aus. Und dieser Satan operiert mit Verführung und Verfolgung. Bei uns, wir sind mehr mit Verführung konfrontiert, oder das ist so das Hauptkampffeld. Andere sind vielleicht mehr mit Verfolgung konfrontiert. Aber es ist ein gemeinsamer Kampf. Es ist nicht, wir sind nicht eine andere Sorte von Christen als die Christen in der Verfolgung. Jesus hat das mal gut zusammengefasst, wie dieser Widersacher, der Satan ist. Er sagt, er ist ein Mörder von Anfang an, steht nicht in der Wahrheit, wenn er die Lüge redet, So redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner, dein Vater der Lüge. Das greift zurück auf den Anfang der Menschheitsgeschichte, als er durch Lüge Adam und Eva in den geistlichen und dann auch körperlichen Tod getrieben hat. Und heute ist dieser Lügenaspekt, Satan versucht immer täglich, stündlich uns abzubringen vom frohen Glauben in Jesus, das ist Verführung. Und zu gewissen Zeiten tut das eben stärker durch Verfolgung, also durch diese mörderischen Aktivitäten des Satans. Das so als Einleitung. Ich möchte das jetzt aber durch die ganze Bibel kurz zeigen, wie Verfolgung da reinpasst in das Ganze, von 1. Mose bis Offenbarung. Aber ich hoffe jetzt, dass keiner einen Schreck kriegt. Das wird nicht lange dauern und das wird hoffentlich auch nicht langweilig sein. Es ist interessant, dass die erste Erlösungsverheißung in der Bibel, die wir überhaupt kennen nach dem Sündenfall, andeutet, dass es zum Sieg gehen wird, aber durch Leiden hindurch. Das ist diese bekannte Verheißung Gottes: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen, also deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten, du wirst ihn in die Ferse stechen. Zu wem sagt Gott das? Bitte? Also zur Schlange. Oft kommt dann die Antwort zu Eva oder neulich habe ich mal sogar gehört zu Adam, aber er sagt zur Schlange, also er redet den Teufel an. Und da wird wunderbarerweise, kurz nachdem sich Adam und Eva eigentlich von Gott losgerissen haben, gesagt, ich lasse euch nicht einfach. Hätt ihr auch sagen können, okay, wenn ihr euch mit dem Teufel verständigt habt, bleibt mit ihm zusammen, lasst es euch gut gehen. Aber Gott sagt, nein, es wird Feindschaft bleiben, ihr werdet euch nicht daran gewöhnen. Und das ist schon eine frohe Botschaft. Und dann sagt er, dass ein Nachkomme der Frau sein wird, in besonderer Weise eben nicht Nachkomme eines Mannes, sondern Nachkomme der Frau, das trifft besonders auf Jesus zu, der den Satan besiegen wird. Und das ist klar, endgültig, kein Zweifel, wunderbar. Aber, was wir manchmal übersehen, er wird dich in die Ferse stechen. Und das gilt für Jesus, er ist durch Leid zum Sieg gegangen und das gilt für alle, die zu Jesus gehören. Und dieses Thema geht durch die ganze Bibel hindurch. Dieses Grundthema, das am Anfang genannt wird, ja, es wird den ewigen, endgültigen Sieg geben, aber es wird durch Leiden, also durch Verfolgung hindurchgehen. Und dann sehen wir das schon kurz nach diesen Verheißungen. Abel wird zum ersten Märtyrer. Denkt man vielleicht nicht so im ersten Moment dran, aber der Hebräerbrief deutet diesen Brudermord als einen Mord des Ungläubigen an dem Gläubigen. Er sagt, durch Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht. Ich glaube, in Matthäus 23 redet Jesus auch mal von dem Blut, das vergossen worden ist von Abel bis Zacharia. Also er zählt ihn auch dazu. Und es ist ja nicht so, wie wir es aus Kinderbibeln kennen. Bei dem einen stieg der Rauch nach oben, bei den anderen zur Seite. Also ich kenne das noch so von der Kinderbibel. Es steht einfach, Gott hat das Opfer nicht angenommen. Und weil Gott nicht willkürlich handelt, denke ich, ist diese Deutung ganz klar. Abel hat sich Gott im Glauben genähert. Kain hat formal auch ein Opfer gebracht, aber scheinbar nicht im Glauben, nicht in der richtigen Haltung gegenüber Gott. Und dann hat sich Kain ja über Gott geärgert, aber er konnte Gott nicht schlagen, also schlägt er seinen Bruder. Und das ist das Prinzip von Verfolgung durch die Zeitalter hindurch. Ich möchte nicht damit sagen, dass wir nicht hinter Verfolgung heute in der Welt auch ganz andere Gründe, soziologische, politische Gründe und so weiter finden können. Aber es geht letztlich immer darum, Feindschaft gegen Jesus Christus und seinen Anspruch. Jesus sagt das mal im Neuen Testament, um meinetwillen. Dieser erste Tod, interessanterweise der erste menschliche Tod in der Weltgeschichte überhaupt, ist ein Märtyrertod. Es war ja noch niemand anders gestorben. Der Tod von Abel ist in mehrfacher Hinsicht beispielhaft. Ja, das ist jetzt ein bisschen, das Beispiel hinkt ein bisschen, aber das Bruder gegen Bruder, das geht bis heute so, dass Verfolgung, ich weiß, dass aus der Türkei sehr stark in der eigenen Familie ist. Damals gab es natürlich noch keine anderen Familien, aber Es wird deutlich, dass die engsten Verbindungen kein Hindernis sind, wenn es um Feindschaft gegen Gott geht. Und ein sehr schönes Wort, auch durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Als mein Schwager und die beiden anderen Brüder in der Türkei ermordet wurden, haben manche Christen auch gesagt, hätte Gott ihn nicht schützen können. Es gibt so wenige, die mutig das Wort Gottes in der Türkei verkündigen. Und das waren drei Männer im besten Alter, so 35 bis 42 Jahre, die mutig rumgezogen sind, um Bibeln zu verteilen. Hätte Gott nicht besser daran getan, sie zu schützen? Und dann fiel mir das Wort ein, wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es viel Frucht. Und ich habe innerlich gesagt, auch wenn ich keinen äußeren Beweis dafür hatte, ich glaube, dass durch den Tod dieser Brüder mehr geschehen wird, als hätten sie noch 30 Jahre gepredigt. Und ich denke, darauf wird ja auch hingewiesen. Verfolgung ist immer ein Versuch des Satans, das Wort Gottes zum Schweigen zu bringen, die Christen verstummen zu lassen. Aber das wird letztlich nicht gelingen. Selbst bei Abel, wie redet er? Ja, wir lesen heute über ihn. Wir werden dadurch ermutigt und herausgefordert. Und viele andere haben super Leben gehabt und man denkt überhaupt nicht mehr an sie. Ja, und dieses Prinzip geht dann durch das ganze Alte Testament schon hindurch, was uns manchmal vielleicht nicht so bewusst ist. Es gibt immer wieder Leiden um Gottes Willen, im Auftrag Gottes und als Teil von Gottes Volk. Einer, der mir lange Zeit dazu nicht eingefallen ist, Lot, der uns ja nicht so als heldenhafter Glaubensmensch vor Augen steht. Aber wieder vom Neuen Testament her wird gesagt, Gott hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihrem ausschweifenden Wandel. Und er musste alles mit Ansehen anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen. Das ist auch Leiden um Gottes Willen. Nicht mal, wo sie nachher kamen und wollten seine Gäste homosexuell vergewaltigen, diese Engel. Das war so ein Höhepunkt, aber vorher schon, auch wenn er selber ein bisschen mit dran schuld war, überhaupt in diese Städte gegangen zu sein, hat er gelitten unter der Sünde um ihn herum. Weh uns, wenn wir nicht mehr leiden an der Sünde um uns herum. Dann weichen wir einem Teil des Leidens um Jesu Willen aus. Wir dürfen uns nicht gewöhnen an die Sünde. Natürlich, wir leiden auch unter der Sünde in unserem eigenen Herzen. Wahrscheinlich am meisten, wenn wir ehrlich sind. Aber wenn uns das nicht mehr erschüttert, wie die Welt aussieht, wie Gottes Gebote mit Füßen getreten werden, wie Menschen total verrückt Dinge annehmen, die konträr sind gegenüber Gottes Wort, dann weichen wir einen Teil dieses Leidens um Gottes Willen aus. Es gibt dann auch das Leiden als Volk Gottes, Israel in Ägypten. Das waren gar nicht alles total gläubige Leute. Wir wissen gar nicht, wie viel die noch praktiziert haben. Aber der Pharao, und da stand sicher der Satan auch dahinter, hat versucht, dieses Volk, auf dem die Verheißung lag, auszurotten, indem alle männlichen Nachkommen ermordet werden sollten. Gott hat das verhindert. Aber auch das ist Verfolgung. Heute, vor Jahren gab es Bombenanschläge in koptischen Kirchen in Ägypten zum Osterfest, glaube ich, oder Weihnachten. Da waren wahrscheinlich nicht alle wirklich entschieden gläubig, sondern vielleicht waren da Leute nur als Teil der Christenheit im Gottesdienst und haben gelitten als Christen. David wird von Saul verfolgt. Ich kann jetzt nur einige Beispiele kurz nennen. Das gefällt mir so, weil es im Neuen Testament dazu eine Parallele gibt. Der von Gott, da ist es ein Mann vom Volk Gottes, verfolgt einen anderen, weil der eine verworfen ist, der andere zum König ernannt worden ist. Das gibt es leider auch in der Kirchengeschichte, dass Christen verfolgt haben, ganz schambehaftetes Kapitel. Und dann gibt es ja zwei Stellen, wo David den Saul verschont, ihn hätte eigentlich umbringen können und dann ruft er ihm von Weitem zu, Saul, warum verfolgst du mich, ich tue dir doch nichts an. Und der Saul damals bricht in Tränen aus und macht nachher doch wieder ähnlich weiter. Und dann freut mich sehr, dass es im Neuen Testament einen neuen Saul gibt, der den Sohn Davids verfolgt, Jesus. Also, und dieser Saul ist auch vom Stamm Benjamin, so wie der Saul vom Alten Testament. Wahrscheinlich hat er daher seinen Namen bekommen. Und dann spricht jetzt der Sohn Davids zu dem Saul und sagt fast wörtlich: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dieser Saul bricht zusammen, aber kehrt nicht wieder zurück zu seiner Sünde, sondern im Neuen Testament ist jetzt die Kraft Gottes da, die aus diesem Saul einen der größten Zeugen Jesu Christi macht. Da sehen wir dieses Wunderbare, was wir im Neuen Testament haben, auch den Hinweis, dass Verfolger wirklich umgekehrt werden können, was wir auch aus der Welt heute immer mal wieder hören. Deswegen lasst uns beten für ISIS, für Hamas und so, für die Leute, die Verfolger sind, dass sie zu Jesus kommen. Dann die Propheten im engeren Sinne. Man könnte sagen, sie waren verfolgt im Auftrag Gottes. Von nicht allen wissen wir gleich viel, aber von Jeremia, immer wenn ich das Buch Jeremia lese, dann denke ich, was hat dieser Mann vom Leben gehabt? Das ging von einer auf den Kopf schlagen, Brunnen werfen, Mordanschläge, Auslachen, mühevoll geschriebene Worte Gottes im Kaminfeuer verbrennen und so weiter. Und den Jeremia lässt es auch nicht kalt. Es gibt, glaube ich, 5 Abschnitte, wo steht erste Klage, zweite Klage, dritte Klage, also verteilt im Buch Jeremia, können Sie mal nachgucken. Und dann ist wieder eine Klage und er ist sehr offen vor Gott, das können wir auch sein übrigens. Er sagt, Herr, hätte doch meine Mutter niemals gehört, dass ein Sohn geboren ist oder irgendwie so poetisch. Herr. Und dann sagt er mal, Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Das hält Gott aus. Übrigens auch bei Hiob und manchen anderen, wo man denkt, kann man so mit Gott reden. Aber Gott hält das aus, solange wir uns zu ihm wenden. Gefährlich wird's, wenn wir den Rücken Gott zukehren. Dann wird's wirklich gefährlich. Aber das Interessante finde ich bei Jeremia, dass er an einer Stelle dann plötzlich fast unvermittelt sagt, ich muss das mal kurz hier finden, in meinen Notizen. Ja, er sagt, Kapitel 15, Vers 16, dein Wort wurde meine Speise, so oft ich es empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herrgott Zebaoth. Dein Wort wurde mir zur Freude, da denken wir dann zu schnell an unsere stille Zeit, wo wir morgens 10 Minuten, eine halbe Stunde etwas suchen, was uns ermutigt. Aber bei Jeremia war das ja anders. Wenn er ein Wort von Gott empfing, dann war das gefährlich für ihn, weil er musste es sagen und er konnte fast sicher wissen, dass er wieder eine draufkriegen würde. Und trotzdem war dieses Wort, der lebendige Gott redet zu mir, ich bin ein Beauftragter Gottes, ich bin nach seinem Namen genannt, ich gehöre zu seiner Familie, das hat ihn geistlich durchgetragen. Nicht die schönen Gefühle am Morgen, die auch gut sind, da will ich nichts dagegen sagen. Stephanus im Neuen Testament stellt mal rückblickend die rhetorische Frage auch an die religiösen Führer des jüdischen Volkes, welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Er erwartet die Antwort jeden. Sehen wir Verfolgung, gerade immer, wenn jemand im Auftrag Gottes spricht, mal mehr, mal weniger, mal wissen wir es nicht. Von Jesaja wissen wir es nicht so aus der Bibel, was er persönlich erlitten hat. Ich glaube, es gibt eine jüdische Überlieferung, dass er auch dann noch gegen Ende seines Lebens unter König Manasse auch ermordet worden sein soll. Aber wichtig bei Jesaja ist, dass er jetzt nochmal einen zusätzlichen Aspekt von Verfolgung und Leiden ins Spiel bringt, nämlich, dass Leiden nicht nur eine Begleiterscheinung auf dem Wege mit Gott sein kann, weil man zum Volk Gottes gehört, weil man Bote Gottes ist, sondern es kann Mittel zur Erlösung sein. Und er redet ja von diesem Knecht Jahwes, von dem Knecht des Herrn, besonders Jesaja 53. Wir hielten ihn für einen, der von Gott geschlagen war, aber er hat das um unserer Sünde willen getan. Unsere Strafe liegt auf ihn und durch seine Wunden sind wir geheilt. Da sehen wir schon das, was dann in Jesus seinen Höhepunkt und seine eigentliche Erfüllung erreicht, dass Gott durch Leiden hindurch Gutes und Wunderbares tut, bis zur Erlösung hin. Ja, den Daniel will ich jetzt nur kurz streifen, weil wir ausführlich über ihn lesen. Der Daniel hat das Besondere, dass er als Prophet selber ganz stark Verfolgung ausgesetzt war. Essensgebote hatten wir gestern. Dann kommt die drei Männer, die in die Verbrennungsanlage geworfen werden, weil sie sich nicht beugen wollen vor dem Standbild, und dann er selbst, weil er betet, in die Löwengrube. Aber wichtig ist bei Daniel außerdem, dass er auf eine Verfolgung hinweist, die in den Zeiten des Sohnes des Menschen kommen wird. Also er schaut ja, wurde auch schon gesagt, Jesus als den Sohn des Menschen, der auf den Wolken des Himmels zum Vater erhoben wird, und dort wird an Jesus alle Vollmacht über alle Völker auf Himmel, alle Macht auf Himmel und auf Erden, wie Jesus es später sagt, wird ihm übergeben. Sehr schön, was da schon alles drinsteht. Aber interessanterweise, wenn man ein paar Verse weiterlegt, schwankt Daniel zwischen diesem Sohn des Menschen und einem Volk, dem Volk der Heiligen des Höchsten. Und manche Dinge, die eben gerade noch über den Menschensohn gesagt wurden, dass ihm die Macht übergeben wurde, steht ein paar Verse weiter, wird das an die Heiligen des Höchsten übergeben. Da sehen wir dieses Geheimnis, dass das, was für Jesus gilt, auch für sein Volk, für uns gilt. Natürlich immer abgeleitet, nur wegen Jesus. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Jesus sagt seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Nur weil wir zu ihm gehören, weil wir mit ihm so organisch verbunden sind. Und Daniel schildert dann, dass es da einen Kampf gibt zwischen dem Antichristen, zwischen dem widergöttlichen Macht und verschiedenen Hörnern, die meistens Könige darstellen. Dann steht sogar mal, das Horn behält den Sieg. Das gibt es immer wieder durch die Geschichte hindurch, dass man Eindruck hat, der Teufel hat gewonnen. Da ist ein Nigeria, wo Leute ständig angegriffen werden von islamistischen Terrorgruppen und kein Ende abzusehen ist. Und man nicht sagen kann, die gehen da siegreich daraus hervor. Nein, sieht aus wie ein Sieg des Bösen, aber es ist nur für eine bestimmte Zeit. Ich weiß ja, dass viel darüber spekuliert wird, was die Zahlenangaben in der Bibel bedeuten. Ich will das jetzt auch nicht abtun, dass man die auch wörtlich versuchen kann anzuwenden. 3,5 Jahre, 1260 Tage und so weiter. 10 Tage wird mal der Gemeinde in Pergamon gesagt, wird ihr Leiden dauern. Mittlerweile denke ich mehr und mehr, dass die Hauptbotschaft daraus ist, es ist begrenzt. Das ist nicht für immer, was du leidest. Die Verfolgung nicht und auch dein persönliches Leiden nicht. Es ist begrenzt durch Gott. Und er weiß das Ende und er wird das Ende herbeiführen. Und dann wird in Kapitel 11 nochmal von einer Verfolgungswelle im Zusammenhang mit den Tagen des Messias geredet. Da wird der Aspekt hervorgehoben, dass diese Verfolgung auch eine Zeit der Scheidung und der Reinigung ist. Dass es Menschen gibt, die nicht wirklich von Herzen zu ihrem Gott gehören, die abfallen werden, und das geschieht auch. Und dass aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, wird da genannt. Sehr schöner Begriff. Alles andere ist nicht so wichtig. Ich habe manchmal auch schon über Vorbereitung auf Verfolgung geredet. Die Hauptbotschaft ist, wir sollen unseren Gott kennen. Die werden gereinigt werden. Und ja, der Petrus sagt mal, so wie Gold, das geläutert wird und noch reiner wird, wird das dazu führen. Kurz zum Schluss des Alten Testaments noch die Frage, wurde Hiob verfolgt? Ich habe das neulich mal in einer Gemeinde gefragt und da hat niemand so richtig geantwortet. Da war ein kleines Mädchen, deswegen sage ich jetzt gleich, und die sagte, ja, vom Teufel. Und das stimmt auch. Es war eine Zeit lang, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich dann sehr stark versucht, Verfolgung um Jesu Willen und normale Leiden auseinanderzuhalten. Aber ich glaube mittlerweile, man kann das auch nicht so ganz auseinanderhalten. Weil der Satan durch alles versucht, uns von unserem Glauben wegzuziehen. Auch durch unsere Krankheiten, auch durch unsere Familienprobleme, auch durch unsere finanziellen Probleme. Und bei Hiob sehen wir, wenn ein Mensch dann an Gott dranbleibt, dann ehrt er dadurch Gott. Der Teufel sagt ja, es gibt keinen, der aus was anderem als aus eigenem Vorteilswunsch an dich glaubt. Das gibt's nicht. Und in Hiob wurde deutlich bei allen seinen Fragen, die er hatte und sowas, er hat Gott geliebt. Und zum Schluss sagt er sogar, ich habe dich jetzt richtig erst mein Auge hat dich gesehen. Übrigens, sehr interessant, Gott antwortet dem Hiob gar nicht richtig auf seine Fragen. Hiob fragt dies und dies und jenes. Und dann sagt Gott, wo warst du, als ich die Welt geschaffen habe, so ungefähr. Und das reicht dem Hiob. Der Hiob antwortet dann wieder auf Gottes Rede und zitiert nur die ersten drei Verse von der Rede Gottes. Alles andere mit Leviathan und sowas, das hat ihn zum Schweigen gebracht. Und er sagt, okay, ich rede jetzt nicht mehr. Aber Gott hat mit ihm geredet, das war das Entscheidende. Ja, jetzt kommen wir ins Neue Testament, Verfolgung im Leben Jesu Christi. Jesus war wirklich vom Säuglingsalter bis zum Kreuz ein Verfolgter. Er musste als Baby oder Kleinkind mit seinen Eltern fliehen, weil sein Leben bedroht war durch Herodes. Er musste schon unter ärmlichen Bedingungen aufwachsen, das gehört auch dazu. Und dann mit dem Höhepunkt Tod am Kreuz. Ich habe irgendwann mal gedacht, für Jesus muss das ganze Leben ein einziges Leiden gewesen sein. Neben großer Freude. Das geht nur bei Gott und bei denen, die zu Jesus gehören. Warum? Ich denke ja, also wenn ich sie so alle sehe, sind sie alle nett und so, aber ich kann nicht in ihr Inneres hineingucken. Ich denke, wenn wir alle in unser Innerste, in die, das Innerste der anderen hineinschauen würden, würden wir einen ganz schönen Schreck kriegen. Und Jesus hat diesen Schreck erlebt. Und er kam von einer Welt, wo es keine Sünde gab. Und dann plötzlich zu merken, alles ist befleckt, alles ist dreckig durch die Sünde, mehr oder weniger. Das war auch Leiden für ihn. Und dann natürlich aber die letzte Woche. Die Perspektive der Evangelienschreiber zeigt ja schon, dass diese letzte Woche für das Leben Jesu entscheidend war. Ich habe mal gezählt, Johannesevangelium, fast die Hälfte der Kapitel erzählen die letzte Woche im Leben Jesu und ähnlich in den anderen Evangelien, weil Jesus gekommen ist, um zu sterben, zu leiden für uns. Aber Jesus lehrt auch über Verfolgung. Besonders wenn man das Matthäus-Evangelium liest, könnte man fast sagen, das ist ein Vorbereitungskurs für werdende Märtyrer. Jesus wusste ja, dass seine 12 Jünger, dass 10 von ihnen, so wie wir aus der Geschichte mit großer Wahrscheinlichkeit wissen, aus anderen geschichtlichen Quellen, dass 10 von diesen 12 wirklich ermordet wurden. Ausnahme Judas, Ausnahme Johannes, der im Alter gestorben ist, aber auch Verfolgung erlebt hat. Und dann standen diese Männer vor ihm und wenn er zu denen sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, dann hieß das nicht, ja, so die täglichen Schwierigkeiten musste auf dich nehmen. Das heißt es auch. Aber damals wusste jeder, Kreuz auf sich nehmen hieß Balken tragen, selbst wenn man schon geschlagen worden ist, und vor die Stadt, um aufgehängt zu werden. Das war damals für jeden bekannt. Es ging um die eigene Hinrichtung. Und Kapitel 10 im Matthäusevangelium, ich kann das jetzt nicht alles einzeln sagen, aber die erste Teil dieses Kapitels geht es um Sendung. Wunderbar, ihr könnt Dämonen austreiben, betet für die Kranken, predigt das Evangelium. Der gesamte zweite, längere Teil geht fast ausschließlich um Verfolgung, weil das zur Sendung dazugehört, aber durchsetzt mit wunderbaren Verheißungen. Zum Beispiel eine Verheißung, die ich schon als junger Mann sehr für mich genommen habe, ohne den Willen Gottes fällt kein Haar von deinem Haupt, wo ich anfing, mir Sorgen zu machen wegen Glatze und so. Habe ich gedacht, ich will keine Mittelchen da benutzen, Jesus weiß schon. Habe trotzdem noch eine Frau gekriegt. Ja, das kann nur ganz kurz sein. Jesus sagt das öfters sehr unmissverständlich, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Bei dem Vers ist übrigens der vorhergehende Satz, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Also denkt nicht, ja, Jesus hat jetzt alle Leiden auf sich genommen, jetzt können wir nur noch unbeschwert leben. Nein, er sagt, sie werden euch auch verfolgen. Natürlich begrenzt, bis Jesus wiederkommt. Und genau das, was Jesus angekündigt hat, erfüllt sich dann in der Apostelgeschichte, die ja eine Fortschreibung der Evangelien ist. Besonders sehen wir, Lukas schreibt sowohl ein Evangelium als auch die Apostelgeschichte. Und da sehen wir zum Beispiel bei Stephanus, der erste Märtyrer, der fast genau oder sehr ähnlich wie Jesus beschuldigt wird. Er wolle den Tempel kaputt machen. Er habe geredet gegen die heilige Stätte und so weiter. Sehr ähnlich wie bei Jesus. Und sie stellen falsche Zeugen gegen ihn auf. Er steht vor dem Hohen Rat, dem gleichen Gremium, vor dem Jesus stand. Die Todesart ist dann unterschiedlich, weil die Juden in seinem Fall gar nicht mehr die formalen Regeln eingehalten haben, dass sie eigentlich zu den Römern noch gehen mussten. Sie haben ihn einfach gelyncht. Also da erfüllt sich, was Jesus sagt, so wie sie mir getan haben, werden sie euch tun. Aber gleichzeitig erfüllen sich seine Verheißungen. Stephanus kann, und es wird mehrfach betont, dass er mit dem Geist Gottes erfüllt, weil er kann so reagieren, wie Jesus reagiert hat. Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn die wissen nicht, was sie tun. Stephanus sagt, Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Jesus sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Stephanus sagt, Herr Jesus, nimm du meinen Geist auf. Interessanterweise, Stephanus betet zu Jesus jetzt. Das ist auch eine interessante Beobachtung. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und ich bin eigentlich sicher, dass er das nicht vorher auswendig gelernt hat. Falls ich mal zum Märtyrer werde, sollte ich möglichst diese Worte sagen, weil Jesus die ja auch gesagt hat. Ich glaube, der Heilige Geist hat ihm übernatürlich das eingegeben. Er hat ihm eine wunderbare Vision gegeben, wo er Jesus, so wie er ihn verkündigt hat, tatsächlich zur Rechten Gottes sieht. Und der ist sogar aufgestanden, um seinen treuen Diener zu erwarten. Jesus gibt auch bis heute in besonderen Situationen besondere Offenbarungen und Kräfte. Das hören wir immer mal wieder. Und dann sehen wir bei Paulus auch wieder parallel zu Jesus in Bezug auf eine andere Sache. Jesus im Lukas-Evangelium wird das besonders deutlich. Er richtete sein Angesicht auf Jerusalem oder gen Jerusalem steht da, glaube ich. Und er weiß, jetzt gehe ich in den Tod hinein. Und seine gutmeinenden Jünger wollen ihn abhalten davon, besonders der Petrus. Nein, das geschehe dir nur nicht. Aber Jesus weiß, jetzt ist es dran. Jesus ist vorher manchmal weggegangen von den Leuten, hat sich versteckt und so. Und genauso Paulus, der auch, wenn es nötig war, geflohen ist, kurz nach seiner Bekehrung über die Stadtmauer, Fluchthilfe mit einem Korb und so. Man muss nicht immer da bleiben, koste es, was es wolle. Aber dann wusste er, ich muss jetzt nach Jerusalem gehen. Ich weiß, dass da Fesseln und Gefängnis auf mich wartet. Wieder sind gutmeinende, sogar prophetisch begabte Christen, die ihn abhalten wollen. Aber er sagt, nein, ich muss dahin. Also in der Apostelgeschichte setzt sich offensichtlich das fort, was Jesus gesagt hat. Nicht nur in diesen Bereichen. Das kann uns ermutigen, dass all die anderen Dinge, die Jesus vorausgesagt hat, natürlich auch eintreffen. Und dann sehen wir auch in der Lehre der Apostel über Verfolgung, dass sie ihre neuen gläubig gewordenen auch lehren, dass Verfolgung dazugehört. Apostelgeschichte 14, 22, eine sehr markante Stelle. Da lehrt Paulus neue Gläubige. Er sagt, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Die hatten allerdings schon gesehen, dass der Paulus geschlagen und gesteinigt und fast totgesteinigt worden war. Paulus war dann durch ein Wunder Gottes wieder aufgestanden und geht in die nächste Stadt. Und all diese Städte, Derbe, Lystra, rückwärts gerechnet, Ikonion und Antiochien in Pisidien, da geht er jetzt wieder zurück, obwohl er da jeweils in Lebensgefahr war, weil er die neuen Gläubigen noch ein bisschen mehr schulen will. Und er macht sozusagen so einen Grundkurs des Glaubens. Aber die einzige Lektion, die ausdrücklich erwähnt wird, ist Vorbereitung auf Verfolgung. Das andere hat er sich ja auch gesagt, aber er lehrt sie, damit sie, wie auch Jesus, wenn er uns über Verfolgung lehrt, niemals um uns Angst zu machen, sondern um uns vorzubereiten. Ich meine, heute ist das ja nicht mehr so, aber früher, weiß ich noch, beim Zahnarzt hat er gesagt, Herr Hede, das wird jetzt mal richtig wehtun. Die Absicht war ja nicht, dass ich dann sage, okay, ich gehe lieber, sondern die Absicht war, dass ich dann, wenn es wehtut, nicht aufspringe und abhaue. Weil ich denke, da ist ja dem ist die Hand ausgerutscht, sondern ich weiß, das gehört dazu, aber das ist nötig. Und so geht es auch mit den Worten Jesu. Zweite Korintherbrief ist so ein Brief, wo Paulus besonders stark auf seine Leiden eingeht, weil dort scheinbar die sogenannten Überapostel, Superapostel, andere Leute mit dem Anspruch, Apostel zu sein, in die Gemeinde gekommen waren und die haben den Paulus gering geschätzt. Und wenn man die Andeutungen so zusammennimmt, eventuell weil er nicht so stark aufgetreten ist, nicht sehr, sehr redegewandt war, wie man das von rhetorisch geschulten Griechen erwartete. Und vielleicht auch, dass sie gesagt haben, guck mal, wo der hingeht, kriegt der Ärger. In der einen Stadt steinigen sie und in der anderen Stadt schmeißen sie ihn raus oder versammeln sich im Ephesus im Theater, um ihn niederzuschreien. Das kann doch nicht der Sieg Jesu sein. Wir haben doch einen siegreichen Herrn. Und Paulus lässt sich gar nicht so richtig darauf ein. Er schildert dann auch Offenbarungen, die er hat, aber ganz, ganz zurückhaltend. Und dann macht er aber fast ein halbes Kapitel, erzählt er seine Leiden. Und ganz zum Schluss noch ein sehr persönliches Leiden, wo der Satan ihn irgendwie belästigt mit Schlägen, was immer das heißt. Und er sagt, Jesus hat mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Sehr schön. Ja, wir kommen noch zur Offenbarung. Offenbarung ist ja sehr eng mit Daniel und mit Hesekiel und so verbunden. Je mehr ich Bibel lese, desto mehr merke ich, wie sehr offen die Offenbarung Dinge aufnimmt, die schon vorher in der Bibel genannt wurden, sie bündelt und dann zum Ziel bringt sozusagen. Und sehr markant im Blick auf Verfolgung ist, dass in der Offenbarung mittendrin in dem Kapitel 12 eigentlich die Verheißung von 1. Mose 3, Vers 15 ganz am Anfang aufgenommen wird. Da ist von einer Frau die Rede, die mit dem wunderbaren Schmuck der Natur, also Gottes geschmücktes Sonne, Mond und Sterne, und ihr Kontrahent ist ein riesiger, brutaler, roter Drache. Und als Deutungshilfe wird ausdrücklich in Vers 9 gesagt, welcher ist Satan, die alte Schlange? Also da wird auf Bezug genommen auf Garten Eden, diese Schlange, durch die Satan zu Eva geredet hat. Das ist jetzt sozusagen das ausgewachsene Böse. Und ich weiß, da gibt es viele verschiedene Deutungen, aber mein Verständnis ist, dass diese Frau die Gemeinde Gottes durch die Zeitalter hindurch darstellt. Sie ist dann schwanger und wird, und da schon ist sie gefährdet. Sie leidet Wehen, wie das Volk Israel immer wieder gefährdet war, bevor der Erretter kommen konnte. Da hätte ja alles aus sein können, wenn dieses Volk vernichtet worden wäre. Und dann gebiert sie das Kind, das eigentliche Ziel dieses Drachen. Er tritt vor die Frau, die gebären soll, damit, wenn er sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Also das Ziel des Satan ist, Jesus kaputt zu machen. Und das wird dann in diesem Kapitel kurz geschildert. Gott verhindert das, der Jesus wird aufgenommen in den Himmel. Also er ist außerhalb der Reichweite des Satans. Aber dann richtet sich der Zorn des Drachen gegen die Frau und gegen die übrig geblieben sind von ihr Nachkommen. Das sind wir. Das ist jetzt, in dieser Zeit leben wir. Jesus ist weg. Der Teufel kann Jesus nichts mehr anhaben. Das ist ja das Wichtigste. Aber der Zorn richtet sich jetzt gegen sein Volk, gegen die Zeugen Jesu Christi, gegen den Leib Jesu auf dieser Erde. Das ist sehr schön. Ich muss ganz kurz nochmal, ja. Zuerst mal fasziniert sich, wie diese Linien in der Bibel durch die ganze Schrift durchgehen und dann wieder aufgenommen und gezeigt wird, wie sich das erfüllt. Natürlich geht es dann weiter und letztlich wird der Satan in den feurigen Pfuhl geworfen und alle, die zu ihm gehören, zum Glück nicht, so wie ich früher mal die Hölle gehört habe, dass da der Satan die anderen quält. Die Hölle ist der Strafort des Satans und dann aber für alle, die sich für ihn entschieden haben. Ganz zum Schluss noch die Notwendigkeit des Zeugnisses bis zum Tod. Schon im Kapitel selbst kriegen wir einen Einblick in eine Schar von Märtyrern, also von Menschen, die schon ihr Leben für Christus gegeben haben und die jetzt als besondere Gruppe vor dem Altar, also vor Gott, stehen. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen, ob die jetzt alle Christen repräsentieren. In gewisser Weise ja, aber sie werden doch besonders genannt. Interessant ist, wonach rufen diese Märtyrer, wisst ihr das? Ganz kurz, nach Rache, genau. Das ist so zuckt man erstmal zusammen. Jesus sagt, ihr sollt euch nicht rächen und Paulus sagt das und so. Aber wir müssen genau lesen, in Römer Kapitel 13 sagt Paulus, rächt euch nicht selbst, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, der gesagt hat, die Rache gehört mir, ich werde Vergeltung üben. Das Abgeben und auch den Grimm und den Zorn loslassen, das geht immer nur, wenn wir wissen, Gott ist gerecht und letztlich wird er absolute Gerechtigkeit schaffen. Interessant finde ich auch, dass die Märtyrer jetzt im Himmel nicht sich hinsetzen und gemütlich plaudern, weil ja für sie alles gut ist. Manchmal denkt man ja so, Christen sagen, wenn ich im Himmel bin, okay, dann schert mich diese Erde nicht mehr. Aber sie sind interessiert an dem globalen Sieg Gottes. Sie wollen, dass die ganze Welt erfüllt wird von der Herrlichkeit des Herrn. Und bevor das da ist, fehlt immer noch was. So sehr sie allem Leid enthoben sind und jetzt schon weiße Kleider angezogen bekommen. Sie wollen, dass Gottes Sieg endgültig wird. Aber dann noch kurz zum Schluss zu der Antwort, die sie bekommen. Ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Die hatten ja gesagt, Herr, wie lange dauert es noch, bis du rächst das Blut der Märtyrer sozusagen? Und ihnen wird gesagt, es müssen noch mehr sein. Warum? Es wird in der Offenbarung nicht so dogmatisch beschrieben, aber aus dem Gesamtzusammenhang habe ich den Eindruck, Märtyrer sind die glaubwürdigste Form des Zeugnisses für die Wahrheit des Evangeliums. Ich sage das, glaube ich, schon mal, wenn wir predigen ständig über das ewige Leben, wenn keiner, der über das ewige Leben predigt, auch bereit wäre, im Ernstfall wirklich das ewige Leben als realer und erstrebenswerter einzustufen als sein eigenes kleines Leben, wie soll die Welt dann glauben? Aber weil dieses Zeugnis in der Welt ist und vielleicht vermehrt noch sein wird, wird sich keiner entschuldigen können, wenn er dann vor dem Thron Jesu steht und nicht das Zeugnis angenommen hat. Glenn Penner, der ein sehr gutes Buch geschrieben hat, leider ist nicht mehr erhältlich, der fragt dann an dieser Stelle, er sagt, es sieht so aus, als käme Jesus wieder, wenn der letzte Märtyrer getötet worden ist. Und fragt dann, bist du bereit, dieser Letzte zu sein? Das wissen wir natürlich in dem Moment nicht, aber dass das ein Teil der Heilsgeschichte Gottes ist, zum glaubwürdigen Zeugnis des Evangeliums, dass es nicht etwas ist, was Gott aus der Hand geglitten ist, nicht etwas, was Gott schön findet. Wir sehen in der Offenbarung auch, wie er die Hure Babylon straft, mit dem Hauptargument, in dir ist gefunden worden, das Blut meiner Zeugen. Das nimmt Gott sehr ernst. Aber wir sind in dieser Zeit und wir wollen es fröhlich annehmen und dem Herrn dienen. Herr Jesus, ich bitte dich jetzt nochmal, dass du dein Wort in uns Frucht bringen lässt zu deiner Ehre. Amen.